Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von For Promotional Use Only. Und am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Goos. Heute stelle ich Ihnen den Musiker und Produzenten David Oesterling vor. David Oesterling hat mit seiner Band My Invisible Friends jüngst eine Single veröffentlicht, We Will Be Okay. Die hören wir uns jetzt an und im Anschluss daran ist David zu Gast im Interview bei uns. We Will Be Okay, die neue Single von My Invisible Friends. Im Interview habe ich jetzt David Oesterling zu Gast, den Mastermind von My Invisible Friends. David, vielleicht kannst du uns zu Anfang ein bisschen was über deinen musikalischen Werdegang erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also es hat wirklich sehr, sehr früh angefangen. Mir ist das letztens nochmal eingefallen, dass ich sozusagen, als ich so 4, 5 war, habe ich immer so Bands gemalt. Also so ein Schlagzeuger. Das lag daran, weil ich, glaube ich, bei meinem Papa immer sehr viel mit so Beatles und so in Berührung gekommen bin. Und dann habe ich sozusagen immer so diese ganzen Bücher, die ich jetzt noch von ihm hier liegen habe, mir also angeguckt, wo dann so Ringo am Schlagzeug saß und einer am Bass und einer Gitarre. Und das habe ich immer schon gemalt. Zum Glück hatten wir so ein Schlagzeug zu Hause rumstehen und dann habe ich darauf rumgetrommelt und dann mit so 2 Punker-Freunden so eine Deutsch-Punk-Band quasi gegründet. Ja, so hatte das eigentlich angefangen. Im Gymnasium hatten wir dann noch so eine Schülerband. Das heißt jetzt so, das war das Alter so 11, 12, ne? Und dann wollte ich unbedingt so sein wie Richard Ashcroft. Und dann habe ich mir so eine Rit-Pop-Frisur irgendwie gemacht und hatte meine damalige Freundin wirklich mit sehr harter Hand gezwungen, Bass zu lernen. Also da war ich immer sehr streng. Und meinen besten Freund gezwungen, Schlagzeug zu spielen. Und dann habe ich Songs geschrieben, die wahrscheinlich so nach Britpop klangen. Und dann haben wir quasi immer so Konzerte gespielt und haben dann so die Familien und die Nachbarn und so gezwungen, dass sie das angucken. Aber wir haben das dann sehr ernst genommen. Wir haben dann immer so eine Einlaufmusik gemacht und sind dann so reinmarschiert und so. Und das war so eine große Geste. Und also dann
von Anfang an gut schon mal durchchoreografiert.
Sozusagen. Ja, das war sehr wichtig. Also da alles, bei mir war das so ein bisschen so ein Cross-Influence. Also ich war total gleichzeitig, was eigentlich sich teilweise widersprochen hat, ne? Also ich war total grunge-verrückt, so, weil das am ersten mein inneren Gefühl entsprochen hat. Dann fand ich natürlich aber auch dieses ganze Britpop sehr, sehr gut. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, aber da war ich schon was älter, also als ich The Streets für mich entdeckt habe, dass Hip-Hop halt auch noch dazu kam.
Du machst ja in den Auftragsarbeiten für andere KünstlerInnen zum Teil sehr unterschiedliche Sachen. Hat sich denn für dich persönlich da jetzt so ein Genre rauskristallisiert, wo du sagst, da bin ich angekommen?
Ich glaube, ich tue mich wirklich schwer mit Ankommen. Das ist für mich so ein bisschen eine bewusste Entscheidung. Ich weiß, dass ich mir dadurch unnötig schwer mache, aber so richtig ankommen und immer das Gleiche wiederholen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also klar, es gibt so Sachen, die sich immer durchziehen, ne? Ich höre immer gerne Beatles. Ich schreibe immer gerne klassische Songs auf einer Akustikgitarre oder auf einem Klavier. Aber dadurch, dass ich halt auch es absolut liebe, am Computer, also im Studio, aber das ist ja der führt ja alles quasi im Computer zusammen, rumzuspielen und also, das heißt rumspielen, produzieren nennt man das, glaube ich, passiert dann halt schon auch mal so, dass ich dann, auf einmal sehr, sehr Bock habe auf Beats oder so und nicht mehr so auf Live-Drums, dass ich dann doch schon das wieder öffnen will. So, ne? Ja. Man könnte es mir nicht abbringen, 2 gleiche Alben hintereinander zu machen, obwohl ich es mir manchmal wünschen würde, dass ich so wäre.
Wie gehst du beim Schreiben vor? Hast du da so eine immer wiederkehrende Herangehensweise oder einen bestimmten Ablauf?
Also ganz früher oder bis vielleicht... Ja, einfach bis zum gewissen Zeitpunkt war das wirklich klassisch mit einer Gitarre. Und dann dadurch, dass ich dann auch so viel in Songwriting-Sessions war und für andere geschrieben habe und so, hat sich das bei mir so ziemlich geöffnet, ne? Ey, das manchmal fängt das an mit einem Percussion-Loop, den ich spannend finde. Oder gestern war ich mit dem Schlagzeuger von unserer Band im Studio und wir haben neue Songs irgendwie gemacht, haben einfach einen Song geschrieben. Und der hatte da einfach nur so ein ja, wie nennt man das, ein Basslick, wenn du so willst. Oder so, ne? Also es kann wirklich alles sein. Also es ist aber schon eigentlich immer zuerst die Musik. Also am liebsten schreibe ich dann Texte direkt auf oder Melodien auf eine Musik.
Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass du die Sachen dann immer am Computer weiter produzierst. Ist es für dich schwierig eigentlich, da auch mal so einen Endpunkt zu finden, dass du sagst, ja, jetzt bin ich schon irgendwie wochenlang an diesem Stück, aber ich kann da immer noch was machen, da kann immer noch was dazu. Ist das schwierig, das einen Optimierungsendpunkt zu finden?
Nee, das fällt mir nicht schwer. Also es gibt ja so Leute, die sind so endlose Frickler. Auch da wiederum wäre ich manchmal auch gerne, aber bei mir ist es dann eher so, bin dann eher so in so einem Art, am liebsten in so einer Art Wahn und mach dann alles, was ich kann. Dann lasse ich es irgendwie so ein bisschen liegen und dann kommt so dieser Vernunft-Part. Also ein bisschen ist es so, wie wenn du quasi einfach erstmal ein Bild malst oder so und alles vollklatschst. Und dann quasi kommt der Erwachsene und räumt auf und sagt so, das brauchen wir nicht. Das bringt Struktur rein und so. Und dann, ja, ich muss echt sagen, so, dann wäre es mir echt am liebsten, dann wäre der Song fertig und wird rauskommen. Und dann langweilt es mich auch schnell sozusagen. Dann will ich auch schon wieder den nächsten lieber machen, ehrlich gesagt.
Wir haben es gerade schon mal kurz angerissen. Du produzierst und schreibst ja auch für andere, von Helene Fischer über Bakushan oder DJ Ötzi. Und teilweise ist das sehr weit weg von dem, was du jetzt zum Beispiel mit den Invisible Friends machst. Teilweise geht das auch wieder ein bisschen in deine Richtung. Wie trennst du denn deine Ideen im Kopf von denen, die du für andere entwickelst? Hast du dann irgendwie hast du da so einen Pool, auf den du immer wieder zurückgreifst?
Also ich fürchte, da muss ich ehrlich sein. Ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendein Genre abwerte, ne? Aber es ist halt einfach nicht so meine Welt, sozusagen. Und ich finde, ich bin da halt auch nicht so gut drin. Also das ist eher immer so ein Zufall. Ich bin dann halt mit so einem Jürgen Dreves oder so einem DJ Ötzi dann in irgendeinem Studio. Und ja, das ist eher so, wie sich das in einer Werbeagentur oder so wahrscheinlich anfühlen muss. Für mich baue ich dann da irgendwelche Sätze zusammen. Und so, bis es irgendwie passt. Meistens sind ja dann auch noch 2, 3, 4 Writer irgendwie dabei. Und man diskutiert dann in so einem Raum und dann setzt man so Sachen zusammen. Und dann hat man halt irgendwann einen Song. Ich bin da jetzt nicht so emotionally attached. Es ist eher so, dass ich dann schon natürlich will, weil ich kein Arsch bin und die quasi jeden Menschen für das, was er tut, irgendwie respektiere. Das heißt, ich will dem jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt nicht, so kannst du, glaube ich, nicht daran gehen, ich sabber jetzt da irgendeinen, schreib mir da irgendeinen Kack runter und dann nimm das oder so. Also ich will schon, dass der oder diejenige damit zufrieden ist, aber es ist eher so durch so einen Zufall geboren, ne? Also ja, ich würde am liebsten für Taylor Swift schreiben und Billie Eilish und mit Ryan Tedder im Studio sein und mit Jamie Hintz und sowas machen. Aber irgendwie habe ich das noch nicht geschafft. Dadurch, dass ich viel in so Major-Kreisen war oder bin zum Teil, waren das halt die KünstlerInnen, die dann näher erreichbar waren.
Also ist tatsächlich auch dann eigentlich so ein Gruppending, dass so mehrere Leute das immer zusammen schreiben.
Der Songwriting-Prozess hat sich, glaube ich, sehr so optimiert, so wie das schon etwas länger, so diese LA-Songwriter-Schule, so wie so da gemacht wird, ne? Also das so sehr, sehr hochgezüchtete Menschen sehr schnell arbeiten und den Anspruch haben, denn so, wir machen jetzt eine Songwriting-Session, die geht von 11 bis 18 Uhr und danach ist ein fertiger Song. Und wenn das nicht so ist, dann ist das ein Fail, so, ne? Also jeder arbeitet da sehr schnell und auf den Punkt und so. Dann gibt es natürlich auch verschiedene KünstlerInnen. Also ne, manche tragen sehr viel dazu bei und schreiben sehr viel mit. Manche haben einfach so, erzählen dann was aus ihrem Leben oder was sie erlebt haben als Inspiration. Und manche halten sich da auch wirklich komplett raus, ehrlich gesagt.
Ich würde jetzt mal wieder auf dein neues Banding zurückkommen, bei Invisible Friends. Wie ist die Band denn jetzt eigentlich zustande gekommen, beziehungsweise woher kam für dich der Impuls, jetzt was mal nicht für andere zu machen, sondern was Eigenes?
Also der Impuls kam wirklich eindeutig durch diesen Lockdown. Also mir ist bewusst, wie viel Menschen darunter leiden und wie hart das auch für manche ist und auch für viele Geschäftszweige sehr, sehr hart ist. Aber für mich war das halt irgendwie toll, weil ich dachte so, okay, geil, ich darf nicht rausgehen, ich bin jetzt hier drin und habe eigentlich wirklich rund um die Uhr so Musik gemacht, wie es mir selber gefallen hat. Wenn man hier so die Projekte abspeichert, dann nimmt man ja meistens irgendeinen Arbeitstitel. Und weil ich da ganz alleine war, aber organische Musik gemacht habe, hauptsächlich organische Musik, habe ich das erstmal so aus, ja, ohne groß drüber nachzudenken, genannt, immer habe ich so einen Ordner gemacht, My Invisible Friends, wo ich diese ganzen Skizzen und Ideen abgespeichert habe, weil halt, ja, ich alleine hier als meine einzige Band mit meinen imaginären Freunden, wie wir hier zusammen große, fett, dicke Band Musik machen, ja. Und dann habe ich erstmal echt längere Zeit versucht, da irgendwie echt so MusikerInnen für irgendwie zu begeistern. Und ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen Standard ist es natürlich dann, habe ich dann gemerkt, nicht mehr so, wie wenn man irgendwie mit 17 mit seinen Freunden einfach mal Musik drauf losmacht, so, sondern waren alle so, ja, also gibt's ein Label, wie sind die Strukturen, wann wird das veröffentlicht, wie ist die Beteiligung, wie sind meine Gagen? Und dann musste ich erstmal so irgendwie gucken, so, dass ich erstmal gesagt habe, ja, es ist halt jetzt erstmal eine Band. Also das ist zum Aufbauen gedacht. Wir fangen von null an, da gibt's erstmal kein Geld. Zum Glück habe ich den Danny, den Schlagzeuger, getroffen, der da Bock drauf hat. Der spielt für verschiedene KünstlerInnen Schlagzeug erstmal live. Dann ist er auch ein super so Ableton Operator und hat irgendwie das ganze Technische hat er so mit seinen Sample Pads und wann er da irgendwie die Tracks, die jetzt nicht live gespielt werden, dazu startet und so Samples abfeuern und so. Der ist technisch sehr versiert, was ich total toll finde und so, und spielt auch toll Klavier und produziert und so. Der Clemens, das ist so ein alter Kumpel von mir, den habe ich gefragt, ob der Lust hat, Bass zu spielen. Fürs Erste hat er jetzt erstmal Lust. Es kommt natürlich dazu, dass jetzt gerade Live-Konzerte nicht so möglich sind. Deswegen haben wir bisher ganze 2 Konzerte gespielt.
Ihr habt ja schon ein Album in der Pipeline. Was ist da jetzt der Stand? Beziehungsweise, wie sehen jetzt so die weiteren Pläne aus bei euch?
Naja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich so, es ist natürlich total schwierig, sich durchzusetzen gegen irgendwie, weiß ich nicht, wie viel ist das, 30, 40.000 Veröffentlichungen die Woche oder so. Das wird seine Zeit brauchen und man muss jetzt wirklich Stück für Stück ganz kleinteilig, ne, davon erzählen, Leute dafür irgendwie begeistern, sich freuen, wenn euer Radio sagt, wow, wir spielen euren Song mal, das ist natürlich toll, oder so ein Interview, ne, dann kommt vielleicht noch ein Interview dazu. Weißt du, alle versuchen ja jetzt auf diese Spotify-Playlists zu kommen, als wäre das die einzige Rettung, wie man irgendwie heutzutage noch gehört wird. Das haben wir jetzt leider mit dem ersten Song gar nicht geschafft. folglich ist es auch erstmal ein sehr, sehr schwieriger Start. Also das heißt, der Stand jetzt ist halt, wenn man veröffentlicht, dann würde das Album total untergehen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein paar Singles veröffentlichen. Und ich meine, es gibt ja diese tolle Institution, die Initiative Musik, die das Ganze fördert. Der erste Antrag, den ich gestellt habe, der wurde leider nicht durchgewunken, sondern abgelehnt. Direkt danach habe ich natürlich noch einen Antrag gestellt. Und da wird jetzt Ende März verkündet, ob man das Glück hat, eine Förderung zu bekommen. Wenn, dann wird es etwas einfacher, weil man dann hat man natürlich auch ein gewisses Budget und so, um gewisse Promo-Sachen zu machen. Also wenn das alles so kommt, dann wäre so ein Album für Juli angedacht.
Okay, ja. Bis dahin freuen wir uns dann auf die Singles, die kommen.
Die nächste Single heißt übrigens Christine und kommt am 4.3. Vielleicht ist das ja auch wieder etwas für euer Radio. Diesmal in einer noch tolleren Rotation. Wenn es in Göttingen richtig großer Hit wird, dann ist es schon mal gut.
Du schreibst ja auch an einem Roman. Das ist jetzt was ganz anderes noch. Kannst du da was drüber erzählen?
Ja, also ein bisschen sehe ich für mich auch da die Zukunft drin, ne? So, weil ich so gedacht habe, so, was ist irgendwas, was man für immer machen kann, wo ich für immer Lust drauf habe, wo ich dann noch so mit 112 mit zu tun habe. Und dann habe ich, ich habe vor 4 Jahren oder so zum ersten Mal angefangen daran zu schreiben, habe es dann irgendwie, ist es dann wieder irgendwie in Vergessenheit geraten. Und dann parallel dazu, zu dem eigenen Musikmachen, ist dann dieses Schreiben wieder dazu gekommen. Und jetzt bin ich dann doch schon relativ weit. Also so fast gegen fertig. Ja, das ist auf jeden Fall auch was mir super viel Spaß macht. Das wäre echt toll, wenn ich da mir noch so eine Parallelexistenz mit aufbauen könnte.
Kannst du was über den Inhalt rauslassen?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein sehr radikales Buch. Es ist sehr, sehr wütend und will sich nicht an Regeln halten. Es ist gar nicht jetzt so wichtig, ob das jetzt sozusagen sehr, sehr autobiografisch ist oder so. Das muss man dann selber entscheiden, ob ich solche Dinge erlebt habe oder nicht. Es ist so zu vergleichen mit, wenn Nirvana so live gespielt haben und dann, ich weiß nicht, ob ihr jetzt alle diese Bilder noch so im Kopf habt. Vielleicht war das Reading Festival oder so, wo Kurt Cobain dann so in die, da war so ein Kameramann und der geht dann ganz nah an die Kamera und spuckt da so auf die Kamera und so und dann zerschreddert er seine Gitarre in so einem Ventilator und so. Das ist im Endeffekt, der Leser wird auch wirklich die ganze Zeit sehr, sehr stark beschimpft. Es gibt ja dieses schöne Buch Catcher in the Rye, der Fänger am Roggen mit der Figur Holden Caulfield. Natürlich ist es, weil ich kein Jugendlicher bin, nicht so ein Coming of Age, aber es ist mehr so ein, ja und, ich bin ein Erwachsener, der trotzdem sich wie ein totaler Alien fühlt und keine Ahnung hat, was er hier soll, irgendwie auf der Erde und was hier die Aufgabe ist. Ja, es geht so ein bisschen um die Sinnfrage, so, ne? Eigentlich ist es so ein bisschen so, ja, warum bin ich hier überhaupt auf der Welt und was soll ich hier überhaupt machen? Jetzt bin ich erstmal wütend und ihr seid alle daran schuld. Auch meine Eltern, dass sie mich geboren haben und ich muss hier keinen konstruktiven Ansatz liefern, sondern im Endeffekt ist es hier dieses Here we are now entertainers. So eine Gegenhaltung.
Das war David Oesterling, der Musiker und Produzent ist gerade mit einem neuen Bandprojekt an den Start gegangen, My Invisible Friends, und wir haben über seine Band, die seiner verschiedenen Auftragsarbeiten und auch über seine neuen Romanpläne gesprochen. Informationen zu My Invisible Friends, zu David und auch Musik zum Hören und zum Anschauen gibt es auf der Webseite David Oesterling, davidoesterling.com.